DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Bundestag. Der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz wirbt seit langem für ein Verbot der AfD. Zusammen mit mehr als 100 Mitstreitern hat er nun einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht. Die Befürworter eines AfD-Verbotsverfahrens um den CDU-Abgeordneten Marco Wanderwitz haben nach dessen Angaben ihren Antrag bei dem Bundespräsidium eingereicht. Das ZDF hatte zuerst berichtet. Wanderwitz zufolge hat der Antrag 113 Unterstützer aus verschiedenen Fraktionen und Gruppen. Die Abgeordneten wollen vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen, ob die AfD verfassungswidrig ist. Das ist nach Artikel 21 Grundgesetz möglich. Der AfD müsste im Verfahren nachgewiesen werden, dass sie aggressiv-kämpferisch gegen die Verfassung vorgeht. Ein Parteienverbot kann vom Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt werden. Das Ziel der Parlamentarier um Wanderwitz ist es, dass der Bundestag einen entsprechenden Beschluss fasst. Ob ihr Antrag dafür Chancen auf eine Mehrheit hat, ist offen. Wanderwitz trifft seit längerem für ein AfD-Verbot ein. Auf die Frage, ob sich der Bundestag, der voraussichtlich im Februar 9 gewählt wird, überhaupt noch mit dem Vorhaben befassen werde, sage er, man habe ein Aufsatzungsrecht. Eine Plenardebatte werde es auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode noch geben. Ob es auch zu einer Abstimmung komme, sei offen. Das Büro der linken Abgeordneten Mattia Renner, die zu den Unterstützern des Antrags gehört, teilte auf Anfrage mit, alle Abgeordneten, außer die der AfD, seien über den Schritt per E-Mail informiert worden. In der E-Mail wird demnach um Zustimmung geworben. Die Voraussetzungen für ein Parteiverbot seien zu Recht hoch, heißt es darin, man sei davon überzeugt, dass sie im Fall der AfD gegeben sind. Die fraktionsübergreifende Initiative wirft der AfD unter anderem vor, sich gegen zentrale Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu stellen und damit gegen das Grundgesetz zu verstoßen. So stelle die Partei die Menschenwürde und das Diskriminierungsverbot unverhohlen in Frage, indem sie unter anderem die Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderung zugunsten einer, Zitat, völkisch-nationalen Stärkung eines vermeintlichen Deutschtums, Zitat Ende, einschränken oder abschaffen wolle, heißt es in dem Antrag. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Aufgrund der vorgezogenen Neuwahl soll die angekündigte Neubewertung der AfD durch den Verfassungsschutz erst nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Aus Sicherheitskreisen heißt es, im Umfeld von Wahlen sei Zurückhaltung geboten. Die Beobachtung der Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall werde aber fortgesetzt. Zuvor hatte die ARD berichtet. Der bisherige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hatte im Oktober angekündigt, Zitat, mit einer Entscheidung wird noch in diesem Jahr zu rechnen sein. Im Mai hatte das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, dass der Verfassungsschutz die AfD zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, was den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel wie etwa Observation erlaubt. Der Rechtsstreit geht noch weiter. Theoretisch sind 3 Szenarien denkbar. Entweder hat sich der Verdacht der Verfassungsschützer nicht bestätigt, dann würde der Inlandsnachrichtendienst die Beobachtung der AfD als Verdachtsfall beenden. Zitat, ich halte diese Variante für äußerst unwahrscheinlich, sagt Haldenwang im Oktober. Oder der Verdacht bestätigt sich. Das hätte dann eine Einstufung der gesamten Partei als gesichert extremistische Bestrebung zur Folge. Möglich wäre aber auch eine weitere Beobachtung als Verdachtsfall mit einer entsprechenden Begründung. Etwa falls sich aufgrund noch nicht abgeschlossener interner Vorgänge in der Partei nicht klar sagen lässt, in welche Richtung sich die AfD entwickelt. Unterdessen darf das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen und beobachten. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim wies eine Beschwerde der AfD in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss ab. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Aktenzeichen 1S1798-23. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erklärte, dass, Zitat, die Voraussetzungen für die Einstufung als Verdachtsfall und damit als Beobachtungsobjekt vorliegen. Konkret heißt es in dem Beschluss, dass es etwa Anhaltspunkte einer Ungleichbehandlung von deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund gegenüber denjenigen ohne Migrationshintergrund gebe. Zitat, Äußerungen wie, Zitat, der große Volksaustausch oder Umvolkung behaupten tendenziell eine Gefahr des Untergangs des Volks durch Migration. Hieß es weiter, Dies habe den Zweck, die verfassungsgemäße Ordnung der Rechtsgleichheit aller Staatsbürger als eine zu überwindende Fehlentwicklung darzustellen. Darüber hinaus sieht das Verwaltungsgericht Anhaltspunkte dafür, Zitat, dass Muslime mit einer Vielzahl von pauschalen Äußerungen herabgewürdigt werden sollen. Dies verletzte sie in ihrer Menschenwürde. Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte im Juli 2022 öffentlich gemacht, dass es die Partei beobachte. Einen vom Heimatverband der Bundesvorsitzenden Alice Weidel dagegen gerichteten Eilantrag legte das Verwaltungsgericht Stuttgart im November vergangenen Jahres ab. Es ist also damit zu rechnen, dass Anfang nächsten Jahres oder Q2 vielleicht, abhängig davon, wie der Bundestag neu gewählt wird, der Verfassungsschutz das bekannt gibt, was er eigentlich schon dieses Jahr bekannt geben wollte, nämlich, dass hochoffiziell die gesamte AfD, und das wissen wir natürlich längst, eine rechtsextreme Bestrebung ist. Wir wissen das, weil wir die Prozesse der Verfassungsschutzmaßnahmen nicht irgendwie einhalten müssen, sondern einfach nur die Realität anerkennen. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei und das wird sich auch manifestieren ohne Probleme. Ziemlich sicher. Was mich aber natürlich am meisten interessiert, ist die Tatsache, wie auf den Antrag der 113 Unterstützer unterschriebenen Dokument, ob das durchgeht. Das würde dann zur Folge haben, ein Verbotsantrag vom Verfassungsgericht geprüft werden muss und das würde Jahre dauern. Höchstwahrscheinlich Jahre dauern. Und wie der dann ausgeht, das kann man natürlich nicht sagen. Ich halte es für vollkommen nachvollziehbar, dass die AfD verboten wird. Natürlich. Ne? Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Rechtsextreme Parteien, die die verfassungsgesicherte Grundordnung beschädigen, die freiheitliche Demokratie, müssen verboten werden. Das hätte natürlich nicht zur Folge, dass die einfach weitermachen können, indem sie sich nicht mehr AfD, sondern APD nennen oder so eine Scheiße, sondern alle daraus resultierenden Konsequenzen hätten zur Folge, dass die in der AfD involvierten Fraktionsvorsitzenden und politischen Leitenden keine Nachfolgepartei aufmachen dürften. Die gesamte Finanzierung ist eingefroren und wird eingezogen. Alles dazu, alle Systeme, alle Infrastruktur wäre vollkommen zerschlagen und müsste, wenn man eine Nachfolgeorganisation aufmachen wollen würde, ohne das Personal und ohne die Infrastruktur genutzt werden. Ich meine, das ist möglich, davon gehe ich auch aus, aber in der Form ist das ein heftiger Schlag für diese rechtsextreme Partei. Ne? Das muss aber erstmal entschieden werden und das muss erstmal so weit kommen. Ich fordere das, ganz klar. Ne? Ich fordere das. Und das spielt auch überhaupt keine Rolle, wie die Umfrageergebnisse dazu sind. Eine rechtsextreme Partei wie die AfD gehört verboten. TV-Moderator fürs Pentagon und Musk als Berater. Tag für Tag werden neue Namen der künftigen Trump-Regierung bekannt. Für Aufsehen sorgt jetzt, dass der rechte TV-Moderator Peter Hegseth das Verteidigungsministerium übernehmen soll. Auch Tech-Milliardär Musk bekommt einen Posten. Noch etwa mehr als 2 Monate, dann wird der Machtwechsel im Weißen Haus offiziell vollzogen. Der gewählte Präsident Donald Trump soll dann die Amtsgeschäfte übernehmen und bereits jetzt stellt er dafür seine Regierungsmannschaft auf. Mehrere Personalien stehen schon fest. Nun hat der Republikaner auch die Wahl für die künftige Spitze des Verteidigungsministeriums getroffen. Das Pentagon soll Pete Hegseth übernehmen. Den Amerikanerinnen und Amerikanern ist der 44-Jährige als Moderator des rechtskonservativen TV-Senders Fox News bekannt.
Okay.
Seit rund 10 Jahren arbeitet Hegseth für den TV-Sender und moderiert etwa die Sendung Fox and Friends Weekend. Immer wieder saßen sich Trump und Hegseth für Interviews vor der Fernsehkamera gegenüber. Inzwischen, zwischen den beiden soll sich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt haben. Okay, aber er hat ja irgendeine Kompetenz auch, oder? Er muss ja irgendwas, also irgendwas muss er ja können, irgendwas muss er ja können. Das ist ja so, als würde Friedrich Merz Julian Reichelt als Verteidigungsminister einstellen. Der hat ja irgendwas drauf, sicherlich. Erfahrungen in Politik oder im Bereich der nationalen Sicherheit bringt Hegseth jedoch nicht mit.
Okay.
Willst du mir etwa sagen, dass die Qualifikation von diesem Typen die Loyalistenrolle für Donald Trump ist?
Ha.
Der Sender CNN zitiert einen Vertreter des Pentagons, der auf die Bekanntgabe der künftigen Leitung des Ministeriums mit den Worten reagierte, Zitat, alle sind einfach schockiert. Wie sagt man so schön? Stelle einen Clown ein und hol dir den Zirkus in die Stadt. Trump hingegen findet nur lobende Worte für den Moderator. Zitat: Mit Pete an der Spitze sind Amerikas Feinde gewarnt. Unser Militär wird wieder großartig sein und Amerika wird niemals klein beigeben. Hieß es in einer Erklärung des künftigen US-Präsidenten. Hexef habe sein Leben als Kämpfer für die Truppen und das Land verbracht und sei ein entschiedener Anhänger der America-First-Politik. Loyalist. Auch ein Sprecher von Fox News betont Hexef militärisches Wissen und erklärte, dass seine Einsichten und Analysen insbesondere über das Militär bei unseren Zuschauern großen Anklang finden.
Okay.
Hexef ist Militärveteran. Nach seinem Anschluss an die Princeton University im Jahr 2003 wurde er in der Army National Guard eingesetzt und diente in Übersee in Afghanistan und im Irak sowie in Guantanamo Bay. Kennt sich also mit F***ern aus. 2012 erwog Hexef schon einmal den Gang in die Politik, kandidierte für den Senat des US-Bundesstaats Minnesota, jedoch erfolglos. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, soll Trump dem Moderator bereits nach seinem ersten Wahlsieg im Jahr 2016 die Leitung des Ministeriums für Veteranenangelegenheiten in Betracht gezogen haben. Neben der Besetzung der ersten Regierungsposten hat Trump angekündigt, eine, Zitat, Abteilung für Regierungseffizienz zu schaffen. Ein Beratungsgremium, das zwar nicht Teil der Regierung sein soll, aber eng mit Trumps Regierung zusammenarbeiten werde. Und auch hierfür hat Trump die Führungsspitze schon besetzt. Tech-Milliardär Elon Musk und dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy. Ramaswamy war selbst in das Rennen um die Präsidentschaft eingestiegen, zog seine Bewerbung jedoch Mitte Januar zurück und unterstützte die Präsidentschaftskandidatur von Trump. Der heute 39-Jährige gründete 2014 ein Pharmaunternehmen, Big Pharma, als dessen Vorstandsvorsitzenden er bis 2021 fungierte. Wie Reuters weiterberichtete, soll Ramaswamy erklärt haben, aufgrund des in Aussicht gestehenden Chefpostens im Beratungsgremium auf eine mögliche Ernennung zum Senator in Ohio zu verzichten. Dort wird ein Nachfolger für J.D. Vance gesucht, der künftige Trumps Vizepräsident. Mit Musk als Co-Chef an der Spitze drohen der künftigen neu geschaffenen Abteilung mehrere Interessenkonflikte. Denn Musks Autokonzern Tesla erhält staatliche Förderung und das ebenfalls von ihm geführte Raumfahrtunternehmen SpaceX profitiert ebenfalls von milliardenschweren Staatsaufträgen. Außerdem läuft derzeit eine Untersuchung der US-Verkehrssicherheitsbehörde gegen Tesla. Trump selbst will von solchen drohenden Schwierigkeiten für seine Effizienzabteilung nichts wissen. In einer Erklärung betonte er, die neue Abteilung werde lang gehegte republikanische Träume verwirklichen und, Zitat, Beratung und Anleitung von außerhalb der Regierung bieten. Musk und Ramaswamy werden meiner Regierung von den Weg ebnen, um die Regierungsbürokratie abzubauen, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben reduzieren und die Bundesbehörden umzustrukturieren, schreibt Trump. Ich möchte das wiederholen, weil das hier so gesagt wird, um das einfach mal zusammenzufassen. Ja, Donald Trump sagt, Elon Musk wird über die verschwenderischen Ausgaben und die Umstrukturierung der Bundesbehörden entscheiden. Oder zumindest Empfehlungen geben. Das ist ein absoluter Fiebertraum. Well. Neben Hexef, Musk und Ramaswamy wurden in den vergangenen Tagen bereits weitere Mitglieder von Trumps Regierung bekannt. Als eine der ersten Personalien holte Trump seine bisherige Wahlkampfmanagerin Susie Wiles als seine künftige Stabschefin im Weißen Haus ans Board. Der frühere US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe soll die Führung des Auslandsgeheimdienstes CIA übernehmen. Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota, soll in Zukunft das Heimatschutzministerium leiten und damit mit dem Bereich der Migrationspolitik betraut werden. Als Anwärterin auf den Posten des Finanzministers wird der langjährige Trump-Vertraute und Hedgefondsmanager Scott Bessent gehandelt. Über andere Posten wird in den US-Medien noch spekuliert. Am Dienstag tauchten medienübergreifend zwei weitere Namen auf. Mike Waltz und Marco Rubio. Waltz könnte demnach nationaler Sicherheitsberater werden. Er gilt als Hardliner gegenüber China und fordert umfassende Hilfen für die Ukraine von der EU. Auch Marco Rubio ist für seine harte Haltung gegenüber dem Iran und China bekannt. Laut New York Times soll er für Trumps Außenminister werden, auch wenn diese Entscheidung noch nicht feststeht. Marco Rubio ist jemand, der übrigens auf die Frage, wann das Töten von palästinensischen Leben im Nahen Osten aufhört, gesagt hat, dann sollen die Hamas sich bitte nicht hinter Zivilisten verstecken, dann muss Israel die auch nicht töten, gesagt. Gut, was soll schon passieren? Ich möchte hinzufügen, dass es eine Menge von Wählerinnen und Wählern in Amerika gibt, die auf Basis einer vermeintlichen pro-palästinensischen Position Donald Trump gewählt haben. Ich meine das ernst. Eine nicht irrelevante Zahl von arabischen Wählern, die sollen ihn gewählt haben, weil er ihnen versprochen hat, dass er sich dafür einsetzt, dass der Krieg im Nahen Osten aufhört. Zuvor war bereits ein anderer möglicher Kandidat für die Leitung des Außenministeriums in den Medien aufgetaucht. Richard Grenell, einst US-Botschafter in Deutschland, war ebenfalls für diesen Posten gehandelt worden, ebenso wie für das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters. Möglicherweise bekommt auch Robert F. Kennedy Jr. einen Regierungsposten. Zwar hatte Trump während seines Wahlkampfs angekündigt, dass er eine wichtige Rolle in der Gesundheitspolitik spielen sollte. Wie genau dieser aussehen soll, ist aber bislang unklar. Das ist übrigens der Impfgegner. Also die Personalentscheidungen von Trump sind wirklich, das riecht nicht nach Scheiße, das schmeckt sogar nach Scheiße. Wer hätte das nur ahnen können? Scholz wirbt für wichtige Gesetze in letzter Minute. Kanzler Scholz hat seine Regierungserklärung abgegeben. Er warb dafür, bis zur Neuwahl am 23. Februar wichtige Gesetzesvorhaben zu verabschieden. Scholz betonte außerdem, dass die Ukraine weiterhin Unterstützung benötige, aber nicht um jeden Preis. Eine Woche nach dem Bruch der Ampelkoalition hat Bundeskanzler Scholz am Mittag im Bundestag seine Regierungserklärung abgegeben. Zuerst verteidigte er die Entlassung vom Bundesfinanzminister Christian Lindner vor einer Woche. Zitat: Diese Entscheidung war richtig und sie war unvermeidbar. Anschließend sprach der Kanzler über den weiteren Zeitplan. Scholz begrüßte die Einigung auf den 23. Februar kommenden Jahres für die Neuwahl des Bundestags. Zitat: Der Termin Ende Februar steht nun und ich bin sehr dankbar dafür. Er werde am 11. Dezember die Vertrauensfrage beantragen, damit der Bundestag am 16. Dezember darüber entscheiden könne. Bis zur Wahl sei die Bundesregierung im Amt und selbstverständlich auch das Parlament in dieser Zeit handlungsfähig, sagte Scholz. Diese Zeit solle genutzt werden, um wichtige Gesetze zu beschließen, die keinen Aufschub duldeten. Zuerst sei hier der Plan für mehr Netto vom Brutto zu nennen, sagte Scholz. Es wäre eine gute Sache, wenn der zum Jahreswechsel geplante Abbau der sogenannten kalten Progression noch verabschieden würde. Damit könnte es dann eine Entlastung schon ab Januar geben. Als kalte Progression wird der Effekt bezeichnet, dass Einkommen etwa in gleicher Höhe wie die Inflation zusteigt und Steuerpflichtige allein deswegen einen höheren Prozentsatz an Einkommensteuer zahlen müssen. Die geplante Anpassung der Einkommensteuertarife würde, Zitat, die Fleißigen in diesem Land entlasten, sagte Scholz. Als zweites nannte er die Umsetzung der sogenannten Wachstumsinitiative, auf die bisher die Ampelkoalition im Sommer sich geeinigt hatte. Sie umfasst 49 Punkte, von denen bisher nur ein relativ kleiner Teil verabschiedet wurde. Scholz plädiert dafür, möglichst viele von der Initiative noch zu beschließen. Das wäre, Zitat, gut für die Wachstumsperspektive unseres Landes. Viele der Punkte seien auch gar nicht strittig, zeigte sich der Kanzler überzeugt. Daneben fordere er ebenfalls zum Jahreswechsel geplante Erhöhungen von Kindergeld und Kinderzuschläge zu beschließen. Für viele Familien sei dies notwendig. Als weiteres Thema nannte Scholz den besseren Schutz der Bundesverfassungsgerichte für politische Einflussnahme. Das sei, Zitat, eine Sache, die keinen Aufschub duldete. In Nachbarländern könne man sehen, wie schwierig es würde, wenn Populisten zu stark werden könnten. Nach dem Bruch der Ampelkoalition hat die nur noch von der SPD und Grünen getragene Regierung keine Mehrheit mehr im Bundestag. Die Unionsfraktion und auch die nun oppositionelle FDP-Fraktion haben aber Kooperationsbereitschaft bei einigen Themen signalisiert. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bekräftigte Scholz, dass Kiew weiterhin Unterstützung benötige. Er wiederholte seine Haltung zu Waffenlieferungen. Zitat: Ich bin dagegen, dass mit den von uns gelieferten Waffen weit in russisches Gebiet hineingeschossen werden kann, sagte er. Auch an seiner Weigerung, der Ukraine den Marschflugkörper Taurus zu liefern, werde er festhalten. Deutschland dürfe nicht Kriegspartei werden. Es gebe auch eine Verantwortung dafür, dass der Krieg nicht weiter eskaliere. Und dazu habe er seinen Beitrag geleistet, sagte Scholz. Scholz warnt aber davor, die Kosten für die Unterstützung der Ukraine gegen die Finanzierung von Infrastrukturprojekten oder sozialen Vorhaben in Deutschland auszuspielen. Zitat: Es kann nicht sein und soll nicht sein, aus meiner Sicht, dass die Unterstützung der Ukraine dazu führt, dass es zu Einschnitten bei Rente, Pflege und Gesundheit komme, betonte der SPD-Politiker. Wegen der Ukraine-Hilfe dürfe nicht bei Investitionen in Infrastruktur gespart werden. Man dürfe Straßen, Brücken und Schienen nicht verrotten lassen. dürfe nicht um eine Entweder-Oder-Haltung in der deutschen Politik gehen. Mit Blick auf die USA sagte der Kanzler, dass er eine Zusammenarbeit nach der Wahl von Donald Trump für essentiell halte. Die gute transatlantische Zusammenarbeit sei, Zitat, seit Jahrzehnten eine Grundlage des Erfolgs unseres Landes. Und wir sollten auch in den nächsten Jahrzehnten, egal wer da dort regiert, alles dafür tun, dass diese Beziehung sich weiter gut entwickelt. Er habe mit Trump bereits telefoniert und es sei ein gutes Gespräch gewesen. Ich möchte an dieser Stelle Olaf Scholz, auch wenn er das nicht sieht, aber die Korrektur machen. Russland befindet sich mit Deutschland im Krieg. Es ist vielleicht kein Krieg, wo man Truppen auf den Straßen sieht oder von irgendwelchen Explosionen hört, aber es ist ein Krieg, ein hybrider Krieg. Deutsche Infrastruktur wird von russischen Akteuren bereits angegriffen. Es gibt diesbezüglich schon Gegenden, die von Drohnen überflogen werden. Zu sagen, man darf sich nicht in einen Krieg entwickeln lassen, lässt die Realität außer Acht. Deutschland befindet sich in einem hybriden Krieg, in einem anderen Krieg, in einem neuen Krieg bereits mit Russland. Das ist schon so. Es ist ein Krieg mit Desinformation, es ist ein Krieg mit Digitalisierung, es ist ein Krieg, der hybrid ist, der ein neuer Krieg. Aber es ist ein Krieg und das seit Jahren. Gesetz gegen Gehsteigbelästigung von Schwangeren ist in Kraft getreten. Das Gesetz, das Schwangere vor Beratungsstellen und Kliniken besser vor sogenannten Gehsteigbelästigungen schützt, ist heute in Kraft getreten. Das teilte das Bundesfamilienministerium in Berlin mit. Im Umkreis von 100 Metern zu Praxen und Eingängen von Kliniken oder Beratungsstellen sind bestimmten Protestformen verboten. Das Gesetz gilt nicht nur für Schwangere, sondern auch für medizinisches Personal, vor Belästigung durch Abtreibungsgegner, vor Schwangerschafts- und Beratungsstellen und Arztpraxen, um diese zu schützen. Behinderungen und das Bedrängen Schwangerer werden verboten und können künftig mit bis zu 5.000 Euro Bußgeld geahndet werden. Für den Fall, dass ihr das nicht richtig einordnet oder für die Einordnung braucht, was wieso, vor Abtreibungskliniken sind oftmals Abtreibung, religiöse, fundamentale Abtreibungsgegner unterwegs, die nicht nur das medizinische Personal belästigen, die da halt arbeiten, sondern ganz besonders die Patientinnen, die dort ein- und ausgehen. Das bedeutet, in der Vergangenheit war es so, dass halt da einfach Leute durch Proteste davon abgehalten wurden, in diese Kliniken zu gehen. Und diese fundamentalen religiösen Fanatiker, die das zum Teil machen, denen muss halt Einhalt geboten werden. Und ich finde, das Gesetz geht nicht weit genug, weil 100 Meter nicht, also man könnte es vielleicht ein bisschen mehr machen. 100 Meter jetzt mal dahingestellt, ist es ein Weg in die richtige Richtung, um diesen Leuten zu sagen, dass sie sich ficken gehen sollen. Ne? Wichtig für die Betroffenen da. Aber es ist ja erstmal ein erster Schritt, deswegen würde ich sagen, es ist erstmal eine, ne? Es ist okay. Es ist okay. DAX-Vorstände verdienen so viel wie noch nie zuvor. Vorstände der im DAX notierten Unternehmen haben laut einer Studie nach noch nie zuvor so viel Gehalt bekommen wie 2023. Der Topverdiener kommt aus der kriselnden Autobranche. Die Gehälter der Vorstände von Deutschlands größten Börsenunternehmen sind trotz Konjunkturflaute auf einem Rekordhoch gestiegen. Im Geschäftsjahr 2023 verdienten Vorstandsmitglieder der DAX, MDAX und SDAX notierten Konzerne im Schnitt 11% mehr. Inklusive Boni erreichten ihre Einkünfte mit 2,65 Millionen Euro einen Höchstwert, wie aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft A hervorgeht. Die Vergütung von Vorstandschefs wuchs dabei besonders kräftig um 16% auf im Mittel gut 3,7 Millionen Euro. Frauen in den Vorständen der Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX verdienen im Schnitt weiterhin mehr als ihre männlichen Kollegen. Jedoch nimmt der Abstand ab. Der Studien zufolge stiegen die Einkommen männlicher Vorstände ohne Vorstandsvorsitzende 2023 um gut 9% auf 2,26 Millionen Euro, während das Gehalt der Topmanagerin bei 2,42 Millionen Euro stagnierte, ein Plus von 0,1%. Der Gehaltsvorsprung der Frauen hat sich damit gemessen am Vorjahr auf rund 160.000 Euro mehr als halbiert. Analysiert wurde die Gesamtdirektvergütung als Fixgehalt und Boni von Vorstandsmitgliedern, die das gesamte Geschäftsjahr im Amt waren. Frauen sind in den Führungsgremien der DAX-Familie in der Minderheit und gefragt, da viele Konzerne Topmanagerinnen suchen. Das treibt die Vergütung in die Höhe. In der obersten Börsenliga DAX verdienen männliche Vorstände, EY zufolge, erstmals seit 2015 mehr als ihre Kolleginnen, während die Vergütung der Männer 2023 im Schnitt um etwa 260.000 Euro stieg, sank die der Frauen um etwa 150.000 Euro. Damit betrug der Vorsprung der Männer etwa 290.000 Euro bei gut 3,3 Millionen Euro Vergütung. Zitat: Diese sehr positiven Gehaltsentwicklungen vieler Vorstände im vergangenen Jahr mag auf den ersten Blick erstaunen, da die DAX-Unternehmen insgesamt eher stagnierende Umsätze und Gewinne verzeichnen, sagte EY-Partner Jens Massmann. Es gebe aber Unternehmen mit hohen Gewinnen. Zudem machten viele Konzerne der Vergütung von Nachhaltigkeitszielen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage und müssten auch international im Wettbewerb um Top-Manager konkurrenzfähig sein. Zuletzt schrieben Versicherer Rekordgewinne und Banken profitieren von gestiegenen Zinsen. Der bestbezahlte DAX-Manager kam 2023, ironischerweise aus der kriselnden Autobranche. VW-Chef Oliver Blume verdiente laut dem Anlegerschutzverein DSW rund 10,3 Millionen Euro. EY nennt in der Studie keine Namen. Der Analyse zufolge kamen Vorstandschefs im DAX im Schnitt auf 5,7 Millionen Euro Gehalt. Nur 10 Millionen Euro im Jahr? Boah. Ich meine, ich habe da kein Problem. Solange es VW-Chef Oliver Blume mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dass er so ein Gehalt hat, im Zusammenhang mit der sehr gut laufenden wirtschaftlichen Situation von VW, muss man da einfach auch nichts sagen. Ich meine, wenn es VW gut geht, dann wird es ihm sicherlich auch gut gehen. Und VW, das ist offenkundig bekannt, geht es wirklich blendend. Blendend. Natürlich kann man sich da 10,3 Millionen Euro im Jahr einstecken. Natürlich. Ich meine, der Mann hat auch viel Verantwortung und muss dafür sorgen, besonders in den letzten Jahren VW an den Punkt gebracht zu haben, an dem er heute ist. Ne? Mit viel Geschick, Kompetenz und harter Arbeit hat er sicherlich dazu beigetragen, dass VW jetzt da ist, wo es steht. Das kann man sich auch mal auszahlen lassen. Abschiebung von Pflegekräften. Die von der Leitung eines Pflegeheims in Willstedt befürchtete Abschiebung von kolumbianischen Pflegekräften steht offenbar nicht kurz bevor. Die Einrichtung hätte damit eigenen Angaben zufolge das ausgedroht. Was ist da los? Zitat: Nach unseren Informationen sind für morgen keine Abschiebungen von kolumbianischen Staatsbürgern aus Niedersachsen geplant, teilte eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums am Mittwoch mit. Damit widersprach das Ministerium den Darstellungen der Pflegeheimleitung, die sich am Dienstag, also diesen Dienstag, an die Öffentlichkeit gewandt hatte. Demnach drohten 10 Pflegerinnen und Pflegern aus Kolumbien am Donnerstag die Abschiebung und dem Heim damit das aus. Zitat: Wir waren entsetzt zu erfahren, dass die Menschen, die sich so liebevoll um unsere Angehörigen kümmern, abgeschoben werden sollen, wird Juliane Müller in einer schriftlichen Mitteilung des Heims zitiert. Müller selbst ist Pflegekraft, ihre Mutter lebe in dem Heim. Zitat: Es ist unbegreiflich, warum die Landesregierung so entscheidet. Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Belegschaft wenden sich in einem offenen Brief an die Landes- und Bundespolitik. Der Brief ist unter anderem an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Innenministerin Nancy Faeser und Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Minister Stefan Weil adressiert, liegt dem niedersächsischen NDR vor. Im Schreiben verlangen die Betroffenen, die Abschiebung auszusetzen. Zitat: Wir werden nicht ruhen, bis die Pflegekräfte eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung halten. Sollte das Heim schließen müssen, befürchten die Angehörigen, dass die 48 demenzkranken Bewohnerinnen und Bewohner auf weit entfernte Einrichtungen aufgeteilt werden. Jede gravierende Änderung im Leben eines Demenzkranken sei für ihn ein großes Problem, heißt es in dem Brief weiter. Zitat: Möglicherweise müssen sie in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden, um verhaltensauffällige medikamentös wieder zu regulieren. Da würden die Bewohnerinnen und Bewohner nicht hingehören. Die kolumbianischen Pflegerinnen und Pfleger haben nach Angaben ihres Arbeitgebers Asylanträge gestellt und diese ausreichend begründet. Eine Pflegerin sei beispielsweise vor Schutzgeldforderungen an ihre Familie geflohen. Zudem lebte die Beschäftigten in Mietwohnungen, engagierte sich beruflich und in Vereinen und ihre Kinder gingen zur Schule, teilte das Pflegeheim mit. Allerdings wurden die Asylanträge laut dem offenen Brief alle abgelehnt. Nach Angaben des Ministeriumssprechers beträgt die Anerkennungsquote von Asylbewerbern aus Kolumbien etwa 0,6%. Ach so. Ein sogenannter Spurwechsel sei nicht möglich. Zitat: Wenn Sie einen Asylantrag stellen und dieser abgelehnt wird, haben Sie nicht die Möglichkeit, in die Fachkräftezuwanderung zu wechseln. Dieser Spurwechsel ist gesetzlich nicht möglich. Er ist nicht erlaubt. Er ist ausgeschlossen. Zitat: Es ist absolut unverständlich, warum Menschen, die so gut integriert sind, hier Steuern zahlen und das Sozialsystem stützen, abgeschoben werden sollen. So Einrichtungsleiter Tino Wohlmacher. Wegen des Pflegenotstands rechne er nicht damit, neues Personal zu finden. Wohlmacher ist der Ansicht, dass seine aus Kolumbien stammenden Pflegekräfte einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Landesregierung und die Bundesminister sind gefordert, hier schnell einzugreifen und zu helfen. Wenn es doch nur jemanden gäbe, der über Monate hinweg gesagt hat, dass das ständige Propagieren von Abschiebungen groß... Ich war das, verdammte Scheiße! Und jeder bei klarem Verstand! Das Problem des Migrationssystems löst sich nicht durch beschissene Abschiebungen. Und diese Beiträge, die kann man übrigens wöchentlich lesen. Wöchentlich. Regelmäßig. Wenn du danach suchen würdest, und ich suche nicht danach, dann würdest du vermutlich täglich einmal davon hören, dass irgendwoher jemand kommt, der abgeschoben werden gehört, obwohl der bestens integriert ist. Und kurzer Spoiler-Alert. Für die betroffenen Personen, die sich jetzt moralisch angegriffen fühlen, weil die das ja eigentlich nicht wollen. Ihr wollt das automatisch, selbst wenn ihr euch für die Abschiebung von ausschließlich kriminellen Ausländern einsetzt. Weil so das System nun mal nicht funktioniert. Dafür müsst ihr nur dem Bundeskanzler zuhören, der darüber echauffiert und sich als positiven Perk seiner Regierungs- und Amtszeit herauskristallisiert, dass jetzt schon 50% mehr abgeschoben wird als im letzten Jahr. Spoiler alert, das sind nicht alle Kriminelle. Dämlichen Idioten. Gut, aber das ist die Konsequenz. Das ist die Konsequenz. Das muss man wissen. Und ich werde weiterhin, und das ist richtig und wichtig, den Leuten immer wieder klar machen, dass die Forderung nach einer Abschiebung eine vollkommen falsche Priorisierung der Problematik ist. Das, was wir fordern müssten, ist, dass die Migrationsgesetzgebung überarbeitet wird. Das ist die Forderung. Nicht, dass mehr abgeschoben wird. Wir müssen fordern, dass die Duldung abgeschafft wird. Wir müssen fordern, dass es keine Residenzpflicht mehr gibt. Wir müssen all diese Sachen fordern, aber nicht, dass mehr abgeschoben wird, weil nur unterkomplexe Idioten fordern, dass mehr abgeschoben wird. Das waren die Nachrichten.